Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Die beiden Schweizer Grossbanken quittieren die Herabstufung durch Moody's unterschiedlich. Die UBS ist enttäuscht, die CS nicht überrascht. Die ETH-Konjunkturforscher korrigieren ihre Prognosen. Fürs laufende Jahr leicht nach oben, fürs kommende etwas nach unten. In Oslo geht der Prozess gegen Massenmörder Breivik zu Ende. Die Verteidigung sieht in Breivik einen Terroristen, der Staatsanwalt einen Geistesgestörten. Im Tagesgespräch Irene Meyer. Unsere Korrespondentin im Nahen Osten hat in den letzten 8 Jahren viel über Krieg, Gräuel und Not berichten müssen. Die tapferen Menschen in ihrem Alltag, in ihrer Kultur und mit ihren Hoffnungen hat sie dabei nie vergessen. Jetzt kehrt Irene in die Schweiz zurück. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Eva Gammerter.
Die Schweizer Grossbanken UBS und Credit Suisse reagieren unterschiedlich auf die Herabstufung durch die Ratingagentur Moody's. Die UBS zeigte sich auf Anfrage enttäuscht. Man sei mit der Herabstufung nicht zufrieden. Bei der CS hieß es, man sei nicht überrascht, da die schlechtere Note seit längerem erwartet worden sei. Beide UBS und CS rechnen nicht mit negativen Auswirkungen. Moody's hat die CS um 3 Noten herabgestuft, die UBS um 2. Insgesamt erhielten 15 Großbanken in Europa und den USA eine schlechtere Bewertung. Das Winterhalbjahr lief für die Schweizer Wirtschaft besser als erwartet. Deshalb erhöht die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich KOF ihre Prognose für das Gesamtjahr auf 1,2%. Noch im März hatte die KOF eine Zunahme der Gesamtwirtschaftsleistung von lediglich 0,8% vorhergesagt. Für das kommende Jahr sind die KOF-Experten etwas weniger optimistisch. Sie rechnen noch mit einem Anstieg von 1,7%, 0,2% weniger als in ihrer März-Prognose. Am Prozess gegen den geständigen norwegischen Massenmörder Anders Breivik hat heute die Verteidigung ihr Schlussplädoyer gehalten. Sie beantragte, dass Breivik zurechnungsfähig erklärt werde. Seine Tat sei nicht die eines Geisteskranken, sondern politisch motiviert. Gestern hatte die Staatsanwaltschaft gefordert, dass Breivik für nicht zurechnungsfähig erklärt und in eine geschlossene psychiatrische Klinik eingewiesen werde. Der 33-Jährige hat gestanden, vor 11 Monaten 77 Menschen getötet zu haben. Das Urteil soll im Juli oder August verkündet werden. In Pakistan hat die regierende Volkspartei auf die Korruptionsvorwürfe gegen ihren Kandidaten für das Amt des Premierministers reagiert. Sie nominierte den früheren Minister Raja Pervez Ashraf, wie ein Parteisprecher sagte. Gegen den ursprünglichen Kandidaten Makhdoom Shahabuddin war gestern ein Haftbefehl erlassen worden. Das pakistanische Parlament soll noch heute den neuen Premierminister wählen. Der Wechsel an der Spitze der Regierung wurde nötig, weil das höchste Gericht den bisherigen Regierungschef Gilani am Dienstag des Amtes enthoben hatte. In Afghanistans Hauptstadt Kabul hat die Polizei die Geiselnahme in einem Hotel für beendet erklärt. Bewaffnete Taliban-Kämpfer hatten nach Polizeiangaben in der Nacht das Hotel angegriffen und mehrere Geiseln genommen. Bei den anschließenden Gefechten zwischen afghanischen Sicherheitskräften und den Taliban seien mindestens 20 Menschen getötet worden, darunter Hotelgäste und die Angreifer. Das Schweizer Solarflugzeug Solar Impulse ist in der Nacht in der südmarokkanischen Stadt Ouarzazate gelandet. Das nur mit Solarenergie betriebene Flugzeug war gestern Morgen in Marokkos Hauptstadt Rabat gestartet. Der 700 Kilometer lange Flug dauerte gut 17 Stunden. Es war bereits der 2. Versuch für den Flug. Der 1. war letzte Woche wegen ungünstigen Wetters abgebrochen worden. Im Zusammenhang mit dem sogenannten Skimming hat die Berner Kantonspolizei 4 Personen festgenommen. Die mutmaßlichen Täter hatten in der Deutsch- und Westschweiz Dutzende Bankautomaten manipuliert. Laut einer Mitteilung der Polizei gelangten sie so an die Daten von fast 2000 Kredit- und EC-Karten und plünderten die Konten. Die Ermittler schätzen die Deliktsumme auf knapp 500.000 Franken. Im österreichischen Bundesland Steiermark ist nach heftigen Unwettern für einige Gemeinden Katastrophenalarm ausgelöst worden. Starker Regen führte zu Überschwemmungen und Schlammlawinen. Straßen, Bahnlinien und Stromleitungen waren unterbrochen. Besonders betroffen war die Region um die Stadt Trieben in der Obersteiermark. Dort mussten mehr als 300 Personen ihre Häuser verlassen, weil Dammbrüche befürchtet wurden. Auch aus anderen Teilen Österreichs wurden Unwetter gemeldet. In der Schweiz hat eine Kaltfront am Abend teils orkanartige Gewitter, starke Regen und vereinzelt auch Hagel gebracht. Besonders betroffen war der Kanton Zürich. Dort standen über 40 Feuerwehren im Einsatz, um geknickte Bäume zu beseitigen und Wasser aus überschwemmten Kellern zu pumpen. Allein in der Stadt Zürich leisteten Feuerwehrleute über 100 Einsätze.
12:36 Uhr. Es Euro-kriselt an allen Ecken und Enden und Orten. Finanzministerin Luxemburg, EU-Spitzenquartett in Rom, Dringlichkeitsappell der IWF-Chefin, Warnung an weltweit tätige Banken. Und am Abend treffen die zentralen europäischen Gegenspieler Deutschland und Griechenland direkt aufeinander im Fußballstadion zu Danzig. Wir berichten und analysieren und weiter: Geisteskranker oder Terrorist? Der Prozess in Oslo gegen Massenmörder Breivik ist zu Ende, noch ohne Urteil. Und die Zukunft, die wir wollen, wird über dem Abschlussdokument zum Nachhaltigkeitsgipfel stehen. Auffällig ist in Rio, wie viele Politiker sich um diese Zukunft futtieren. Und jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.001 Punkt, minus 0,2%. Der Euro wird zu 1.20 Franken gehandelt, der Dollar zu 95,73 Rappen. Das Wetter. Im Westen, im Wallis und im Süden scheint meist die Sonne. Im Norden ist es ziemlich sonnig, entlang der Voralpen und im Osten bleibt es aber noch länger bewölkt. Gegen Abend fällt in Graubünden gebietsweise Regen. Die Höchsttemperatur liegt im Norden bei 22, im Süden bei 30 Grad. Am Wochenende bleibt es im Norden ziemlich sonnig. In den östlichen Bergen sind am Samstag noch einzelne Regengüsse möglich. Am Sonntagnachmittag ziehen aus Westen Wolken auf. Im Tessin und in Südbünden gibt es am Samstag einige Regenschauer. Am Sonntag wird es ziemlich sonnig. Die Wochenendtemperaturen erreichen im Norden 24, im Süden 27 Grad. Verkehrsinformation DRS von 12.38 Uhr. In der Region Zürich auf der A53 Richtung Zürich zwischen Hegnau und dem Brütiseller Kreuz Stau wegen eines Unfalls. In der Region Solothurn auf der A1 Richtung Bern zwischen der Verzweigung Herkingen und Wangen an der Aare stockender Verkehr. Auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel stockender Verkehr vor beiden Tunnelportalen. Und vor dem San Salvatore-Tunnel stockender Verkehr wegen eines Pannenfahrzeugs.
Letzte Woche forderte die Schweizerische Nationalbank die Credit Suisse auf, sich schneller gegen die nächste grosse Krise zu wappnen. Und letzte Nacht hat die Ratingagentur Moody's nun 15 Banken heruntergestuft, darunter auch die Credit Suisse und die UBS. Alle 15 sind große, international stark vernetzte Banken, die laut Moody's den Risiken und der Sprunghaftigkeit der Finanzmärkte besonders ausgesetzt seien. Frage an Thomas Oberer von der Wirtschaftsredaktion: Sind die Banken jetzt plötzlich wieder in akuter Gefahr?
Ich denke, man muss es so sagen, die Banken sind nicht jetzt plötzlich wieder in akuter Gefahr. Genauer ist wohl, sie sind immer noch und weiterhin in großer Gefahr. Die Warnung, die Sie erwähnt haben, also die Herabstufung durch Moody's oder auch die Nationalbank, die sagt, es braucht mehr Sicherheiten, all das, das hat ja immer einen zeitlichen Vorlauf. Bereits im Frühling schrillten erstmals die Alarmglocken und die wurden jetzt einfach wieder einmal kräftig geläutet.
Und was genau bedroht denn die Banken?
Es sind zwei Sachen. Zum einen weiter die Krise des Euro und zum anderen, damit eng verbunden, die schwache Wirtschaftsentwicklung. Bei der Euro-Rettung geht es ja nicht voran. Viele Fragen sind offen. Kann es Griechenland schaffen? Was passiert mit den spanischen Banken? Rappelt sich die italienische Wirtschaft wieder auf? Auf all das gibt es noch keine Antworten. Und eben wie erwähnt, mit der ganzen Euro-Krise einhergeht ein schwaches Wirtschaftswachstum. Viele Banken haben Geschäftsbeziehungen in diese Krisenstaaten, sie haben dort Kredite vergeben und sie haben in ihren Bilanzen auch Staatsanleihen, von denen sie eben nicht wissen, ob sie überhaupt noch sicher sind. All das zusammen ist natürlich Gift für die Aktienkurse der Finanzbranche, denn heute sind ja die Banken untereinander Europa und weltweit so eng verknüpft, dass man die Risiken kaum mehr voneinander trennen kann.
Und was ist denn nun eigentlich der Kern der Krise, der Euro oder die Banken?
Ja, das ist sozusagen die Frage, was war zuerst das Huhn oder das Ei? Es ist auch hier, denke ich, eine Mischung von beidem. Ausgangspunkt war die Finanzkrise von 2008 nach der Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers. Da haben sich ja alle Banken weltweit massiv angesteckt und kamen in Schieflage. Ja, und dann kamen kurz darauf die hohen Schulden in den südlichen Euro-Ländern ans Tageslicht. Und diese Euro-Krise, die hat die Banken, die ja immer noch nicht gesund waren, gleich nochmals infiziert. Diese Mischung, denke ich, ist es eben, die so gefährlich ist, denn eine einfache Lösung gibt es nicht. Alles ist eng verwoben, niemand sieht mehr richtig durch. Kein Wunder, haben weder Wirtschaftsexperten noch Politiker bis jetzt eine zündende Idee präsentiert.
Gibt es denn immer noch das Problem, dass man Banken nicht bankrott gehen lassen kann? Oder reichen die laufenden Verschärfungen der Bankenregulierung nun aus?
Ja, darüber wird auch im Moment ganz, ganz heftig diskutiert. Eigentlich hat man ja wegen der Finanzkrise das sogenannte Basel-III-System geschaffen. Damit verpflichten sich alle Banken, bis spätestens 2018 genug Eigenkapital aufzubauen, damit sie eine nächste Krise überstehen könnten. Viele Banken, auch die Schweizer Grossbanken, sind daran, sich solches Kapital zu beschaffen. Jetzt aber hat die Nationalbank ja letzte Woche gewarnt und gesagt, das reicht wohl nicht. Zu unsicher sei im Moment die Lage, es brauche noch größere Sicherheiten. Ich denke, das zeigt, die Situation ist fragil, ist heikel. Es braucht nur einen kleinen Auslöser und das ganze System könnte wieder zusammenbrechen.
Thomas Huberer, im ganzen Komplex der Schuldenbanken-Euro-Krise ist offensichtlich viel Druck und dringender Handlungsbedarf, wie das jeweils heißt. Anders ist wohl nicht zu erklären, weshalb gestern Abend die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, den europäischen Finanzministern im Klartext gesagt hat, was nun zu tun wäre, und zwar speditiv. Urs Bruderer in Brüssel, was mandatiert Frau Lagarde zur Standpauke?
Es ist der Umstand, dass der IWF die europäischen Hilfsprogramme für die Krisenländer massiv mitfinanziert. Und wenn Europa sich jetzt in den Augen des IWF verantwortungslos verhält, seine Aufgaben nicht erledigt und damit den Euro gefährdet, dann wäre es wiederum für den IWF selber verantwortungslos, wenn er diese Programme weiter mitfinanzieren würde. Denn der IWF operiert ja mit dem Geld der ganzen Welt. Er darf es nicht in Europa investieren, wenn diese Programme, die da laufen, in seinen Augen hoffnungslos sind.
Und was sind Frau Lagardes Warnungen, Rezepte, Empfehlungen?
Es ist ein ganzer Katalog von lang- und kurzfristigen Maßnahmen. Bei den langfristigen sticht vielleicht heraus, dass sie eine Bankunion fordert, mitsamt einer europaweiten Garantie der Spareinlagen der Bankkunden und eine Fiskalunion mitsamt einer teilweisen Vergemeinschaftung von Staatsschulden, also so etwas wie Eurobonds. Und kurzfristig fordert sie zum Beispiel mehr Flexibilität beim Sparen, insbesondere in den Ländern, wo es nicht dringend nötig wäre. Und sie fordert mehr Flexibilität von der Europäischen Zentralbank. Die soll zum Beispiel wieder Staatsanleihen kaufen, damit hat sie aufgehört. Und sie soll den Banken womöglich mit weiteren Geldspritzen unter die Arme greifen.
Das sind insgesamt keine neuen Ideen, aber alles Ideen, die Deutschland ablehnt. Wie lange noch?
Die ehrliche Antwort ist keine Ahnung. Wenn man mit den deutschen Offiziellen spricht, dann tönt es so, als ob das noch sehr lange so weitergehen könnte. Mindestens so lange, sagen die, bis Europa politisch wirklich zusammengewachsen ist. Andere Kreise hoffen wiederum, dass es schon viel schneller gehen könnte, dass man schon beim Gipfel nächste Woche einen Durchbruch hin zu einer vollständigen Währungsunion schaffen könnte. Vollständige Währungsunion natürlich nicht in einem Tag beschließen kann, aber man kann sich auf eine Marschroute einigen, man kann sagen, dahin wollen wir, das sind ziemlich genau unsere Ziele und in diesem Zeitraum wollen wir das schaffen.
Urs Bruder, zurzeit ist in Rom ein EU-Spitzengespräch in neuer Formation im Gang. Die vier grössten Euro-Länder mit den Hauptpersonen Merkel, Monti, Rajoy, Hollande. Wird das neue Zuggespann am EU-Karren sein?
So wie das Zugsgespann Merkel-Sarkozy das früher gezogen hat, das glaube ich nicht. Merkel-Sarkozy hat ja nur darum so gut funktioniert, weil es zuletzt eigentlich gar kein Gespann mehr war, sondern das war vielleicht noch eine deutsch-französische Karosserie, aber der Motor und der Fahrer, die waren ganz klar nur noch deutsch. Deshalb hat das so gut funktioniert. Und jetzt haben wir sogar vier Staatsoberhäupter, da entsteht eine viel kompliziertere Gruppendynamik. Ich glaube, es ist gut, dass Merkozy vorbei ist, ganz einfach deshalb, weil das Spiel jetzt wieder offener ist, weil wieder neue Möglichkeiten sich eröffnen. Es zeigen sich neue Pfade vielleicht. Welche das sein werden, werden wir vielleicht heute Abend mal ein bisschen erahnen, vor allem aber dann am Gipfel in einer Woche wohl sehen.
Das waren Informationen, Einschätzungen von Urs Bruder in Brüssel. In Oslo geht heute der Prozess gegen Anders Breivik zu Ende. Das Verfahren gegen den Mann, der vor knapp einem Jahr in Oslo auf einer Insel 77 Menschen getötet hat. Breivik ist geständig und er bekennt sich auch überzeugt zu seiner fürchterlichen Tat. Das Gericht muss nun entscheiden, ob Breivik als Terrorist verurteilt wird und ins Gefängnis kommt oder als Geistergestörter in die geschlossene Psychiatrie. Der Ankläger hat gestern für Letzteres plädiert. Bruno Kaufmann war heute in Oslo und die Verteidiger halten Breivik für schuldfähig. Ich fragte, mit welcher Begründung?
Ja, Sie haben ganz viele Beispiele erwähnt, die zeigen sollen, dass Anders Behring Breivik eben nicht ein kranker Gewaltfantast sei, sondern ein politischer Rechtsextremist, der ein Projekt verfolge, ein Projekt, so Verteidiger Geir Lippestad, das unter Gesinnungsgenossen normal sei, Zitat, nämlich die Vorstellung eines Bürgerkrieges gegen die Einwanderung und gegen die kulturelle Vielfalt. Und er nahm sogar den formalen Antrag auch von Breivik auf, dass er eben aus Notwehr handelte und freigelassen werden möchte.
Prozesse enden mit Schlussworten, dann kommt das Urteil. Wie hat das Verfahren hier geendet und wann gibt es ein Urteil?
Das Verfahren endet jetzt eben mit diesen Schlussworten. Nach den Schlussplädoyers darf Anders Behring Breivik noch etwas sagen, dann auch einige Sprecher der Angehörigen und dann wird schließlich die Richterin Wenke Arntzen diesen 10-wöchigen Prozess abschließen. Das Urteil wird für den 20. Juli, also kurz vor dem Jahrestag, der Attentate erwartet oder aber, wenn das Gericht noch mehr Zeit braucht, auf den 24. August.
Bruno Kaufmann, der öffentliche Druck aufs Gericht, mit Breivik irgendwie kurzen Prozess zu machen, war ja riesig. Wie ist das Gericht mit diesem Druck klargekommen?
Ja, dieser Druck war in der Tat riesig, aber das Gericht hat dem nicht nachgegeben, sondern eigentlich fast im Gegenteil exemplarisch vorgeführt, wie ein moderner demokratischer Rechtsstaat mit einer derart schlimmen Tat umgehen kann. Und damit hat man sich auch Respekt verschafft, auch beim Angeklagten selbst, aber auch bei den Medien und den Angehörigen. Und man muss sagen, dass dieser 10-wöchige Prozess in einem sehr würdigen, in seinem sehr korrekten Rahmen abgehalten worden ist.
Norwegische Politiker, Öffentlichkeit, die Menschen haben damals vor bald einem Jahr äußerst besonnen reagiert. Was hat nun der Prozess ausgelöst, auch im Hinblick auf den nahen Jahrestag?
Ja, dieser Prozess ist natürlich ein wichtiger Teil dieser Bearbeitung, dieses Umganges auch der norwegischen Gesellschaft mit diesen unglaublichen Taten. Und man muss sagen, dass es jetzt ein wichtiger und ein richtiger Teil war, weil eben die Aufarbeitung mit all diesen Zeugenaussagen, auch diesen sozusagen Ehrbezeugungen gegenüber den Opfern natürlich wichtig war. Man muss vielleicht auch sagen, dass das kleine Glück im großen Unglück für die Norweger auch ist, dass dieser ganze Prozess in einem innernorwegischen Kontext abgehalten werden kann. Es ist nicht auszudenken, wenn zum Beispiel der Terrorist ein Ausländer gewesen wäre, wie dann Norwegen umgegangen wäre. Und man muss auch sagen, dass natürlich diese Taten vom 22. Juli des letzten Jahres wirklich ein Trauma sind, bleiben werden für ganze Generationen und dass die Folgen heute für die norwegische Gesellschaft so noch nicht absehbar sind.
Das waren Informationen von Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann. So empört waren Umwelt- und Entwicklungsorganisationen schon lange nicht mehr. Das Ergebnis des Gipfels Rio plus 20 ist aus ihrer Sicht völlig ungenügend. Die Nichtregierungsorganisationen beschlossen deshalb ein Papier mit dem Titel «Die Zukunft, die wir nicht wollen». Dies in Anlehnung an das offizielle Abschlussdokument des Gipfels mit dem Titel «Die Zukunft, die wir wollen». Tatsächlich zeigen die führenden Politiker wenig Ehrgeiz, umweltpolitisch vorwärts zu machen. Fredrik Steiger hat ihnen in Rio genau zugehört.
Während draußen in der Stadt Zehntausende demonstrieren und ihrer Wut Luft machen über mangelnde Fortschritte, über einen, wie viele sagen, Gipfel der Schande, halten drinnen im Rio Centro die Politiker ihre vorbereiteten Reden. Eine echte Debatte gibt es nicht, auch keinen ernsthaften Versuch, dem Entwurf für ein Gipfeldokument in letzter Minute Leben einzuhauchen. Da gibt es jene wie den iranischen Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad, die sich um das Gipfelthema schlechterdings futieren. Statt von der Umwelt redet er von Irak, Afghanistan oder Palästina. Sein Beitrag zur Nachhaltigkeit: löst euch von materialistischen Begehren, von der atheistischen Ordnung, setzt auf mehr Spiritualität. Russlands Regierungschef Dmitri Medvedev spricht über den wieder wachsenden Protektionismus. Zum Thema Umwelt lautet sein Anliegen im Wesentlichen: die Energie muss fließen. Und Russland lasse sich von NGOs nicht vorschreiben, was es zu tun habe. Sein chinesischer Amtskollege Wen Jiabao wiederholt das bekannte Pekinger Mantra: zuerst komme das Wirtschaftswachstum. Um den Umweltschutz müssten sich vorläufig die westlichen Länder kümmern. Auch in Rio de Janeiro gelang es nicht, die unheilige Allianz von Entwicklungs- und Schwellenländern aufzuknacken. Die wirklich armen Staaten können die Umweltanstrengungen tatsächlich nicht aus eigener Kraft schaffen. Die aufstrebenden Länder jedoch könnten mehr tun. Doch auf dem Nachhaltigkeitsgipfel geben sich selbst reiche Staaten wie Singapur, Südkorea oder Saudi-Arabien plötzlich als Bettelmönche, die die westlichen Industriestaaten in der Pflicht sehen. Sheikh Hamad Al Thani, Regierungschef des superreichen Gasemirats Katar, mag nicht mal hören, dass sein Land pro Kopf der Bevölkerung einer der größten Umweltsünder der Welt ist. Und Ecuadors Präsident Rafael Correa beharrt auf unterschiedlichen Verantwortlichkeiten und meint damit, dass nun mal der Westen am Zug sei. Zimbabwes Diktator Robert Mugabe spricht gar direkt das Portemonnaie an. Das Problem sei, dass nicht genügend Geld flösse. Deshalb könne sein Land leider nichts tun für den Schutz des Planeten. Tatsächlich, der Rio-Gipfel macht keinerlei Finanzzusagen für arme Länder. Nichts von den erhofften über 100 Milliarden. Auf der anderen Seite, warum neue Finanzzusagen, wenn es auch keine neuen Verpflichtungen gibt? Zum Wortführer der Unzufriedenen in Rio machte sich der neue französische Präsident François Hollande.
Je dois vous dire que ces résultats sont en dessous de nos responsabilités et de nos attentes.
Das Ergebnis liege unter den Erwartungen und entspreche nicht der Verantwortung, die man für die Erde habe. Bloß am Ende wagte auch er nicht den Aufstand gegen das absehbar enttäuschende Gipfelergebnis.
Für einmal treffen sich Griechenland und Deutschland heute Abend nicht am Sitzungstisch. In Danzig tragen die Nationalmannschaften der beiden Länder den zweiten Viertelfinal der EM aus. Aber auch da schwingt der Streit um Euro, ums Schuldenmachen und ums Sparen mit. Fritz Dinkelmann in Berlin hat sich vor der besonderen Begegnung so seine Gedanken gemacht.
Heute können wir euch nicht retten, titelt heute die Bild-Zeitung mit gespreiztem Nicht, als ob das Blatt Griechenland nicht seit Monaten mit Schlagzeilen wie diesen aus dem Euroraum köpfen wollte. Bild gibt den Pleitegriechen die Drachmen zurück. Oder warum zahlen wir den Griechen ihre Luxusrenten? Also warum sollte die Bild ausgerechnet heute ein Land retten wollen, das die neuen Chefs der Deutschen Bank auch ohne einschlägigen Fußballkenntnisse abgeschrieben haben? Es gäbe, so meinten Chein und Fitchen vor Tagen, viele, viele gute Gründe dafür, dass Griechenland die Eurozone verlassen sollte. Der vielleicht beste: Angst um unser Geld, wie die Bild auch titelte. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung verweist heute gewohnt stilvoll eben darauf. Heute Abend zumindest können die Deutschen die Griechen nach deren Freudenanfall über den Viertelfinaleinzug auf die dem düsteren Zustand des Landes angemessene Gefühlslage zurechtstutzen. Mit einem 8:0 zum Beispiel, bis die Griechen so klein sind, dass ein neues Stück zu schreiben wäre, Deutscher sucht Grieche. Aber diese Griechen denken nicht daran, sich zu verkriechen, im Gegenteil. Griechen wetten auf eigenes Team, ließ NTV heute Morgen über den Bildschirm flimmern. Augenreiben. Griechen wetten auf eigenes Team. Erste Schlussfolgerung, die verstehen wirklich nichts von Fußball. Und zweitens und noch wichtiger, die verstehen wirklich nichts von Geld. Sonst würden sie auf Deutschland setzen und Angela eine Freude machen, denn Merkel sitzt auf der Tribüne. Ein prominentes griechisches Gegenüber gibt es nicht, schließlich haben Krawallmacher in Stadien nichts zu suchen, speziell nicht im Endstadium ihres tristen Seins, das heute Abend definitiv besiegelt wird. Ein Sieg gegen die Griechen ist wie ein zweiter Mauerfall, schrieb Comedian Atze Schröder. Und so bleibt nur noch eine Frage. Warum heißt diese EM eigentlich die Euro? Dem Euro zum Verwechseln ähnlich. Die Eurozocker werden es wissen.
Fritz Dinkelmann. Das symbolträchtige Spiel Deutschland-Griechenland findet am Abend in Danzig statt. Die Stadt stand schon früher im Brennpunkt von geschichtsträchtigen Begegnungen. Hier hat mit dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen 1939 der Zweite Weltkrieg begonnen. Und hier hat die antikommunistische Bewegung Solidarność unter ihrem Führer Lech Wałęsa das Ende des Kalten Kriegs eingeleitet. Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann hat sich in Danzig auf die Spuren der Geschichte gemacht.
Danzig im August 1980. Keine Freiheit ohne Solidarität, skandieren die Arbeiter der Lenin-Schiffswerft. Sie lehnen sich gegen das totalitäre Regime auf, fordern Bürgerrechte, soziale Reformen, einen besseren Lohn und die Wiedereinstellung der entlassenen Kranführerin Anna Valentinovic. Es ist die Geburtsstunde der Gewerkschaft Solidarność. Und es ist die Stunde des Lech Wałęsa, eines damals 37-jährigen Elektrikers, der auf die Mauer der Werft klettert, von dort aus zu den Arbeitern spricht und sich zum Streikführer erklärt. In ganz Polen folgen Arbeiter spontan dem Danziger Beispiel und legen aus Solidarität in ihren Betrieben ebenfalls die Arbeit nieder. Nach langwierigen Verhandlungen mit den kommunistischen Machthabern wird die Zulassung der Solidarność erstritten. An vorderster Front mit dabei damals der junge Schlosser Jerzy Borowczak. Stolz erinnert er sich zurück an die Tage im August 1980. Es sei für ihn als Mitorganisator des Streiks eine große Sache gewesen, so viele Leute mobilisieren zu können. Der Danziger Streik markierte den Beginn einer 15 Monate dauernden Periode der Freiheit im totalitären Polen, bis das Regime im Dezember 81 das Kriegsrecht verhängte, die Solidarność-Führer verhaftete und damit die sanfte demokratische Entwicklung fürs Erste abwürgte. Doch der Geist war aus der Flasche. 1989 war die Freiheitsbewegung nicht mehr aufzuhalten, Polen hielt demokratische Wahlen ab, der einstige Streikführer Wałęsa gelangte ins höchste Staatsamt und in der Folge kollabierte der gesamte Ostblock. In Danzig ist der erste Stein aus der Berliner Mauer geschlagen worden, meint Jerzy Borowczak. Danzig hat Weltgeschichte geschrieben. Die Werft, Solidarność, Wałęsa, Medien aus aller Welt hätten über Danzig berichtet. Reagan, Bush, der Dalai Lama, alle seien nach Danzig gekommen, um diesen Ort der Freiheit persönlich zu besuchen.
Tu przyjeżdżają nobliści, tu przyjeżdża Dalai Lama, tu przyjeżdża Bush, tu był Reagan. I Gdańsk będzie zawsze z tym kojarzony.
Doch warum ist die Saat gerade hier an der Ostsee aufgegangen? Nun sagt Jerzy Borowczak, Danzig habe als Hafenstadt schon immer einen weiten Horizont gehabt, sei früh mit fremden Einflüssen und neuen Ideen konfrontiert worden.
Ja, myślę, że Gdańsk był takim miastem, które miało w nazwie już wolne miasto Gdańsk, tak?
Im Mittelalter eine Hansestadt, später eine sogenannte freie Stadt, nicht polnisch, nicht preußisch. Die Danziger seien eben sehr freiheitsliebend. Heute profitiert die Ostseemetropole vor allem touristisch von diesem Image. Danzig ist, nach Krakau, die Stadt mit dem größten Fremdenverkehrsaufkommen in Polen. Der Tourismus, sagt Borowczak, sei inzwischen der wichtigste Wirtschaftszweig. Vom Geiste Solidarność ist nicht mehr viel übrig. Die Gewerkschaft ist nach der Wende in viele Lager auseinandergebrochen. Jerzy Borowczak, der ehemalige Werftschlosser, sitzt heute im polnischen Parlament, dem Sejm. Er gehört der liberalen Bürgerplattform an, wie Premierminister Donald Tusk, auch er übrigens ein Danziger.
Punkt 1. Stoff fürs Tagesgespräch. 8 Jahre Leben und Arbeiten im Nahen Osten. Irene Meyer packt in Beirut bald die Koffer. Tagesgespräch im 1. und 4. nach einem Blick auf die Themen des Mittags. Eva Kammerte.
Die ETH-Konjunkturforscher korrigieren ihre Prognosen zum Wirtschaftswachstum der Schweiz. Für das laufende Jahr nach oben, für das kommende leicht nach unten. Die Schweizer Grossbanken reagieren unterschiedlich auf ihre Herabstufung durch die Ratingagentur Moody's. Die UBS enttäuscht, die Credit Suisse gelassen. Am letzten Verhandlungstag im Prozess gegen den geständigen norwegischen Massenmörder Breivik beharrt die Verteidigung darauf, ihr Mandant sei zurechnungsfähig. Das Gericht muss nun entscheiden, ob Breivik als Terrorist verurteilt wird und ins Gefängnis kommt oder als Geisteskranker in die geschlossene Psychiatrie.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.